NDR Kultur. Das Gespräch.
Seit bald 20 Jahren erscheint alle zwei Jahre die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Für sie werden anhand von repräsentativen Befragungen rechtsextreme und demokratiefeindliche Einstellungen in Deutschland ermittelt. Die jüngste Mitte-Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass 8% der Deutschen ein rechtsextremes Weltbild teilen. Darüber hat Dietrich Brandz mit dem Studienleiter Andreas Zick gesprochen. Zick ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, das seit 2014 die Mitte-Studie erstellt. Dietrich Brandz hat Andreas Zick zunächst gefragt, wie sich die Einstellung der Mitte gegenüber rechtsradikalen Positionen, etwa völkischen, rassistischen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen, in den vergangenen Jahren verändert hat.
Es hat sich vieles normalisiert. Wir betrachten es vielleicht nicht mehr als so erschreckend wie in den 90er Jahren. Wir erinnern uns an die 90er Jahre. Die, die alt genug sind, erinnern sich Rostock-Lichtenhagen, Solingen. Wir hatten damals diese Welle der Gewalt. Wir haben aber nicht so viele organisierte Rechtsextreme gehabt wie heute.
Also
wir sind jetzt im Heldfeld bei 35.000 und dann gibt es ein Dunkelfeld. All die 35.000 organisierten Rechtsextremen, von denen viele Waffen besitzen, haben ihre Freundinnen und Freunde. Wir haben rechtsextreme Strukturen. Wir haben eine Partei in allen Landtagen und im Bundestag, die in Teilen beobachtet wird. Wir sind umgeben von rechtsextrem autoritär orientierten Ländern. Auch das gehört ja zu der ganzen Geschichte. Und wir sehen bei den rechtsextremen Orientierungen und uns interessiert, wie stark sickern sie in die Mitte ein? Weil die These ist, dann wird die Demokratie instabil. Wenn das in der Mitte einsickert und akzeptiert wird als eine Normalität oder als etwas Gewünschtes, dann wackelt die Demokratie, dann entleert sie sich, dann wird sie instabil. Wir haben das immer in Wellenbewegung, die Akzeptanz rechtsextremer Orientierung in der Mitte. Und im letzten Jahr haben wir festgestellt, es gibt auf einmal einen massiven Anstieg. Wir sind bei 8% von Menschen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, aber nicht rechtsextrem organisiert sind und sich selbst als Mitte verstehen. Das sind Menschen in der Mitte. 8%. Was wir auch feststellen zweitens ist, wir haben Menschen, die sind in dem sogenannten Graubereich. Wir hatten schon vor 4-5 Jahren festgestellt, der Anteil an Menschen, die sich selbst ihre politischen Ansichten in der Mitte betrachten, unabhängig von der Parteibindung oder was sie wählen würden an Parteien, wir haben festgestellt, der Graubereich, der Teils-Teils-Bereich, der steigt auch an und der liegt bei 20%.
Und ich habe mir die Zahl gemerkt, 29% teilen völkische Ansichten.
Ja.
Das fand ich eine extrem hohe Zahl, fast jeder Dritte.
Ja, und dann kommen nochmal die Dimensionen dazu. Also 8% geschlossen, dann haben wir 20%, die sind in einem Graubereich und der Rest ist im Ablehnungsbereich. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt dazu. Beim Rechtsextremismus kommt es ja nicht darauf an, dass wir sagen, naja, teils, teils, vielleicht haben die ja recht. Sondern es kommt in Demokratien darauf an, und das verlangen wir von den in Schulen und so weiter, dass wir fähig sind, als Demokratinnen und Demokraten Extremismus abzulehnen, uns von ihm zu distanzieren. Das ist eine Kompetenz, das ist ähnlich wie beim Antisemitismus. Es kommt nicht darauf an zu sagen, naja, aber teils, teils haben die ja vielleicht auch recht und guck doch mal, was der Staat Israel da macht. Sondern es kommt darauf an, bestimmte extremistische, antidemokratische Einstellungen abzulehnen. Und dieser Graubereich ist deswegen hochgradig interessant.
Und da ist ja eine ganz entscheidende Frage. Also wo äußert jemand rechte Positionen, ja, vielleicht auch konservative Positionen? Und wo beginnt eigentlich eine rechtsradikale Einstellung? Also ein Kriterium haben Sie schon genannt. Da gibt es dieses geschlossene, völkische, rassistische Weltbild. Und dann gibt es viele andere Ansichten, die man auch rechts bis rechtsradikal verorten kann. Und wo ziehen Sie denn die Grenze? Wo beginnt wirklich eine rechtsradikale
also
Position?
Also einmal der Staat legt ja Grenzen. Wir legen Grenzen und in der Forschung, da interessiert uns vor allen Dingen tatsächlich die ideologische Orientierung. Und bei der ideologischen Orientierung ist die Grenze 18 Aussagen, müssen Sie zustimmen, eindeutig. Bei keiner einzigen Aussage stimmen Sie nur teils, teils zu, sondern Sie liegen komplett im Zustimmungsbereich. Und jetzt nur ein Beispiel. Ich lese jetzt einfach nur mal Beispiele vor. Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Da stimmen aktuell 7% zu, bei den jüngeren Befragten 11%. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzig starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. ist ein Satz der NSDAP, es stimmen im letzten Jahr 24% zu, 19% teils.
Jeder Vierte.
Und es gibt wertvolles und unwertes Leben. Da haben Sie drei Aspekte, Diktaturbefürwortung und dann haben Sie einen Rassismus, einen rassistischen Sozialdarwinismus. Und bei dem letzten stimmen 12% zu und 12% teils. Die sind dann in diesem Graubereich. Und das sind Aussagen, mit denen ist klar eine rechtsextreme Orientierung. Jetzt kommt dazu, eigentlich gehört zum Rechtsextremismus auch die Billigung politischer Gewalt.
Genau,
wir vermessen das immer. Es gibt dieses ideologische Phänomen des Rechtsextremismus. Uns interessieren Ideologien in der Mitte, weil wir wissen, Einstellungen sind eine wichtige Grundlage auch für Handlungen. Wir messen auch die Akzeptanz von politischer Gewalt. Die liegt so bei uns bei 13% in der Mitte.
Also bei denen, die sich der Mitte zurennen, liegt sie bei 13%. Ich habe mir dann noch gemerkt, bei denen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, sieht das dann ganz anders aus. Da ist es fast die Hälfte,
genau.
44% stimmen dem Satz zu, Gewalt ist zur Erreichung politischer Ziele moralisch gerechtfertigt.
Ja.
Und die Zahl steigt nochmal, wenn es um den Satz geht, PolitikerInnen hätten verdient, wenn Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Das sind 2/3 der Leute, die das befürworten.
Richtig. Und wenn Sie jetzt noch mal nach Parteisympathie gucken, ist zum Teil dann die Zustimmung noch höher. Und das ist wichtig zu wissen, in bestimmten Gruppen, wir gucken ja in den Bevölkerungsquerschnitt, in bestimmten Gruppen, in bestimmten Segmenten, in bestimmten Milieus sehen die Zahlen noch komplett anders aus. Wir haben jetzt festgestellt, bei den jüngeren Befragten ist zum Teil die Zustimmung noch höher. Das heißt, der alte Altersgenerationeneffekt, der ist verschwunden.
Da haben Sie eine Trendumkehr festgestellt, habe ich gelesen. Also früher war es ja eher so, dass die Älteren eher eine Neigung hatten oder anfälliger waren für rechte bis rechtsradikale Positionen. Und die Trendumkehr, die Sie festgestellt haben, lautet ein Rückgang rechtsextremer Einstellung unter den Älteren bei gleichzeitiger Zunahme rechtsradikaler Positionen unter den Jüngeren. Und das ist ja eigentlich fast schon ein bisschen überraschend, weil die Jüngeren, die sind ja wirklich massiv geschult worden, also mit diversen politischen Programmen, die müssen eigentlich auch in der Schule grundversorgt worden sein. Bei denen steigt es gerade so sehr, also vor allem auch bei den jüngeren Männern, das sieht man ja auch bei den ErstwählerInnen der letzten Landtagswahlen, die präferierte Partei ist die AfD.
Genau. Und Sie haben ja den Konjunktiv verwendet.
Ja.
Sie müssten eigentlich.
Ja.
Da ist irgendetwas nicht passiert. Was wir im Moment sehen, unsere alte Idee, dass die Älteren immer konservativer werden, dass die Älteren vielleicht auch immer nationalchauvinistischer werden, weil sie zurückgucken und denken, früher war alles besser, da war Deutschland noch so schön. Dass dieser Effekt, der über Jahre da war, und die Jungen sind eigentlich die, die Zukunftsmodelle machen, die offene Gesellschaft denken, die Diversität kennenlernen, dass sie eigentlich stärker fähig sind, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, all das zu bremsen. Und diesen Effekt gibt es im Moment nicht. Und das Interesse von jungen Menschen, das Interesse an Politik ist angestiegen, das heißt frohe Botschaft. Und auf der anderen Seite aber deutet sich an ein autoritäres Politikverständnis, nämlich die sollen mal richtig entscheiden und sollen die richtigen Programme auflegen, dann bin ich auch mit der Demokratie zufrieden. Das, was wir immer dachten, ist in der Mitte und unter den Älteren. Und bei einem gleichzeitigen starken Interesse an Politik ist die Präferenz, die stärkste Präferenz unter den jungen Befragten, die AfD.
Und dann kommt noch was hinzu, um das Bild ein bisschen abzurunden. Bildung schützt auch nicht, haben Sie festgestellt.
Nein, Bildung schützt nicht. Und das wissen wir seit sehr, sehr vielen Jahren. Das wissen wir vor allen Dingen aus dem Bereich des Antisemitismus. Antisemitismus ist ein zentrales Element rechtsextremer Ideologien. Dann eine generelle Feindseligkeit, Menschenfeindlichkeit gegen alle, die als fremd markiert werden. Dass es Höher- und Minderwertige in der Gesellschaft gibt.
Das ist ein bisschen so der Kern der Ideologie des Rechtsextremismus, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit.
Genau, und das sickert in die Mitte ein. Das ist ja Normalisierung.
Dann sprechen wir mal darüber, Herr Zick, wie so eine Normalisierung verläuft. Sie haben ja vorhin schon über die Graubereiche gesprochen. Also es gibt dann rechtsextreme bzw. rechtsradikale Positionen, sind ganz eindeutig festzumachen, kann man auch mit einem geschlossenen Weltbild in Verbindung bringen. Und dann gibt es Graubereiche, wo rechte Äußerungen stattfinden. Und irgendwo da muss diese Normalisierung auch passieren. Was können Sie aufgrund Ihrer Forschung feststellen, hat sich da wie in den letzten Jahren normalisiert?
Die eine Normalisierung, die wir sehen, und deswegen haben wir das Ganze, die Studie auch unter das Motto gestellt, die distanzierte Mitte. Normalisierung findet dann statt, wenn Menschen sich von bestimmten demokratischen Grundwerten und Normen distanzieren. Zurückgegangen ist der Zuspruch zu einer Aussage, die Würde und Gleichheit aller Menschen steht an allererster Stelle. Das ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Wir sind da stolz drauf. Wir sagen, dieses Grundgesetz hält uns zusammen. Es gibt die große Hoffnung, dass man über Verfassungspatriotismus die Gesellschaft zusammenhalten kann, ist rückläufig. Die Zustimmung ist rückläufig. Ebenso rückläufig ist die Zustimmung zu Vielfalt und Offenheit. Und die Normalisierung passiert, indem wir in der Gesellschaft erleben, es passiert eine extremistische Tat. Ein islamistisch motivierter Täter geht mit dem Messer los und tötet. Und die Normalisierung beginnt da, indem der Rechtspopulismus dieses Thema extrem aufgreift. Das ist Wasser auf die Mühlen von jedem Populismus und Extremismus. Und das generalisiert, eigentlich neigen alle Menschen mit Migrationsgeschichte und insbesondere aus diesen und diesen und diesen Ländern zu solchen Taten. Von denen haben wir viel zu viel. Und die Gefahr ist viel größer, als ihr euch das vorstellen kann. Und in dem Moment beginnt eine Normalisierung dann, wenn ich anfange zu sagen, ja, aber eigentlich haben die doch irgendwie recht.
Herr Zick, vielleicht zwei, drei Geschichten dazu, ja. Weil das für mich auch eine Frage war, mal festzustellen. Vorhin haben Sie gesagt, wo ist denn die Grenze zwischen rechts und rechtsradikal? Um vielleicht auch in so Alltagssituationen mal herauszufinden, wo kann man eigentlich auch schon von einer letztendlich rechtsradikalen Position oder rechtsextremen Position sprechen? Also es war so eine kleine Feier, eine Frau beginnt zu erzählen, bei ihr im Viertel gibt's jetzt keine deutschen Metzgereien mehr, sind nur noch Dönerbuden, beklagt sich, weil eben das von sogenannten Ausländern alles besetzt ist, diese Hauptstraße. Dann eine andere Geschichte, wieder so eine Feier, so ein Empfang. Mann spricht mich an, den ich vorher nicht kannte. Der erzählt mir, dass die Straße, in der er gewohnt hat, sich völlig verändert hat. Früher waren da halt deutsche Läden und jetzt sei da ein arabischer Laden am nächsten und alles steht da nur auf Arabisch drauf. Und dann, sagte er wörtlich, sitzt da Abdul Klappstuhl. Das, meinte er, sei doch nicht Integration, so funktioniere das nicht. Da würden ja die deutschen Nachbarn gar nicht eingeladen. Wie würden Sie solche Erlebnisse auf einer Skala werten? Also von, sagen wir mal, irgendwie konservativ bis rechtsradikal, ganz rechts außen. Wo würden Sie solche Erlebnisse einordnen, die man, glaube ich, im Moment viel machen kann?
Na, ich würde zumindest mal eine Prognose haben, dass Menschen, die so denken, Beispiel von Metzger, es gefällt mir ganz gut, weil es gab tatsächlich in diesem Jahr einen CDU-Politiker, der in einer Stadt gesagt hat, wir brauchen eine Obergrenze für Dönerläden. Ja. Der das also gekoppelt hat, diese Debatte, an eine andere Debatte, nämlich Migration und Obergrenze. Ja. Das ist ein Schritt in den Rechtspopulismus mindestens, weil das ist populistisch. Das ist aber auch ein Schritt, eine Annäherung an völkisches Denken. Und das tut mir total leid jetzt, weil viele Hörerinnen und Hörer werden sagen, ja, aber wieso, das habe ich auch mal gesagt, ich bin doch jetzt nicht rechtsextrem. Aber wir müssen in den Spiegel gucken können und überlegen, welche Idee und welches Bild von Land und von Gemeinschaft und von demokratischer Gesellschaft und von Zivilgesellschaft wir dabei im Blick haben. Und wir haben im Moment viele Menschen, und das zeigen ja die Studien, die sich dem Rechtspopulismus annähern und den Rechtsextremismus dulden. Wir sehen in unseren Studien dort, wo rechtsextreme Gruppen es schaffen, länger vor Ort zu sein, nehmen Menschen immer stärker wahr, wieso, die sind doch normal, das sind doch Jungs und so weiter. Wir haben so schon vor vielen Jahren Studien durchgeführt, wo wir untersucht haben, Gebiete, in denen rechtsextrem organisierte Gruppierungen, die einen faschistischen Staat haben wollen, länger als 10 Jahre sind.
Sind die dann auch in Elternvertretungen bei Schulen oder in Kindergärten, Feuerwehren?
Ich glaube, zu dem Beispiel,
Schöffen sind, glaube ich, auch ganz wichtig
im Moment. Zurück zu dem Beispiel, diese rechtsextremen Kader haben ein klares völkisches Modell. Ich kann unterscheiden in Deutsche und Nichtdeutsche. Und zu den Nichtdeutschen können theoretisch alle gehören, die sie definieren. Nämlich solche Menschen, die bis in Generationen zurück vielleicht eine Migrationsgeschichte haben. Es kann passieren, dass Jüdinnen und Juden nicht zu den Deutschen gezählt werden. Es kann passieren, dass Menschen höher- und minderwertiges Leben, die Behinderungen aufweisen, nicht zu diesen Deutschen gehören. Und jetzt, Sie wissen, worauf ich hinaus will, diese Idee von Volk und von Deutschsein rückt mich dann näher in die Richtung zu einem rassistischen Denken.
Einzig, was ich ganz bemerkenswert fand in Ihrer Mitte-Studie, nämlich, dass viele, die sich also nach rechts außen bewegen, sich gar nicht rechts außen sehen, sondern die Hälfte der AfD-Anhänger und Anhängerinnen hat gesagt, wir sind genau in der Mitte.
Genau.
Und da fiel mir ein Satz eines österreichischen FPÖ-Politikers vor Jahren schon ein, aus Wels, der gesagt hat, wenn die Gesellschaft sich insgesamt nach rechts bewegt, dann sind wir, die FPÖ, analog die AfD, ja genau in der Mitte.
Genau, das ist aber die Strategie. Die Verschiebung des Diskurses, die Besetzung der Köpfe und die Verschiebung des Diskurses, die Übernahme von Begriffen. Jetzt haben Sie zum Glück Österreich genannt, ist ja eine Brücke, denn wir haben in Österreich extrem dramatische Verhältnisse. Was wir immer wieder auch sehen, ist, dass solche rechtspopulistischen, rechtsextremen Bilder in die Mitte hineinrücken und dass dann am Ende immer wieder die Verharmlosung nachgeschoben wird, dass bestimmte rechtsextreme Positionen in Watte gepackt werden. Was auch eine Normalisierungsstrategie ist, dass Menschen sagen, ja, ich habe ja nur dem einen zugestimmt, anderem stimme ich ja nicht zu, ich habe ja gar nichts gegen. Aber in einer weichgewaschenen Form ist es ein Rechtspopulismus, der die Institutionen besetzen möchte und der sich selbst als demokratisch versteht.
Es gäbe es da noch ganz viele Aspekte, glaube ich, zu besprechen, also die Sie auch in der Mitte-Studie immer in den Mittelpunkt drücken, zum Beispiel wie Krisenwahrnehmung das beeinflusst. Da habe ich den Satz gefunden, ist die Mitte durch diese Krisen oder durch die Krisenwahrnehmung vor allem so entsichert, dass nun alle nur noch zusehen, wo sie bleiben, nur noch Sicherheit wollen, das haben Sie gerade schon genannt.
Ja, weil Krisensituationen zeichnen sich ja dadurch aus, dass ich bestimmte Dinge nicht weiß, ich kann keine Zukunft, ich kann die nicht denken und Entscheidungen fallen schwer. Das ist für Regierungen eine ganz furchtbare Zeit, für Politik eine ganz furchtbare Zeit.
Und für Rechtsextreme wahrscheinlich eine ganz großartige Zeit.
Eine ganz großartige Zeit.
Weil man
warum?
Dann Mobilisierungspotenzial
hat. Ja, weil auch, das war vollkommen klar, weil es ja so einfach fällt, klarzumachen, dass alle hier die Kontrolle verloren haben. Also dieser Mythos des absoluten Kontrollverlustes, der ja auch in der Mitte stark greift. Jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt dazu. Greifen und normalisieren ins Rechte hinein kann sich das nur, wenn der Rechtsextremismus und Populismus ein Angebot macht zur Navigation durch die Krise. Das heißt, diese Ungewissheit, die dabei entsteht und die bei allen entsteht, nun kanalisieren kann in einen bestimmten Modus der Krisenregulation. Und das rechte Angebot ist, schließ die Gesellschaft ab. Besinne dich auf deine etablierten Vorrechte, deine Grenzen, auf die Stärke deines Volkes. Und in den Daten zeigt sich, dass das rechte Angebot stärker war als der andere Modus, nämlich der Öffnung erstmal in einer Ungewissheit für andere, Gemeinsinn und so weiter.
Und jetzt müsste ja eine liberale Mitte eigentlich in den Konflikt gehen, dagegen argumentieren. Und dann stellen Sie fest, dass gerade in Krisenzeiten die Mitte eher zum Gegenteil neigt, nämlich Auseinandersetzungen zu vermeiden, die der eigenen schon bestehenden Meinung entgegenstehen oder Konflikte und Widersprüche in der Gesellschaft lieber aus dem Weg gehen und sie auch ausblenden, wahrscheinlich auch, um sich dann den eigenen Dingen, über die Sie vorhin sprachen, also die eigene Sicherheit, den eigenen Wohlstand, den eigenen Status, den eigenen Selbstwert eher zuzuwenden. Und dann fällt ein Satz, den ich bemerkenswert finde in Ihrer Studie, nämlich: Ein womöglich falsch verstandenes Harmonieideal der Mitte verschärft, verschleppt und verfestigt Probleme, an denen die Demokratie Schaden nehmen kann. Was ist dieses falsch verstandene Harmonieideal der Mitte?
Romantisierende Bilder einer Vergangenheit.
Also die nationale Nostalgie, die Sie vorhin schon ansprachen zum Beispiel?
Ja, gibt Studien, die zeigen, dass in der Krise selber es so eine Nostalgie gibt, ein Wohlfühlmodus. Jetzt besinnen wir auf uns selbst, das erleben wir auch jetzt.
Ach, das Sauerteigbrot, das plötzlich alle gebacken haben, oder die Marmelade,
jetzt,
die plötzlich alle eingemacht haben.
Ich habe genügend Leute, die sich ein romantisch schönes altes Weihnachtsfest wünschen mit Harmonie und Frieden, aber tatsächlich diese Rückbesinnung auf das Private, dieser kleinbürgerliche Reflex. Und ich will das nicht diskreditieren, sondern ich verstehe das. Weil wir rennen ja gegen Wände. Also sich mit dem Populismus anzulegen, ist wahnsinnig schwierig und aufwendig. Mit dem Rechtsextremismus weil er gewaltorientiert ist. Das ist alles nicht einfach. Und die Leute haben ja gemerkt, wie schwierig das ist. Wir kennen die ganzen Geschichten in vielen dörflichen Gemeinschaften, da wo die Metropolen nicht mehr sind. Wie unfassbar schwierig es ist, Zivilgesellschaft herzustellen. Die Bedrohungslagen sind ja schlimmer geworden und nicht weniger geworden. Und heute die Art und Weise, wie auch in den sozialen Medien Diskurse und Debatten nicht mehr möglich sind. Und all diese Drohungen und Bedrohungen und Androhungen und all das. Und zugleich, dass wir merken, der Populismus ist so schwammig, dass es so uns selbst erscheint wie ein Kampf gegen Windmühlen, ein Rennen gegen Wände, führt dann dazu, zu dem Reflex, können wir uns dann irgendwie nicht auf das Private besinnen? Oder es gibt auch dann eben diese Mittelschichtsbubbles, die sagen, jetzt mache ich es mir schön. Und die neue Rechte bietet eigentlich neue bürgerliche Ideologien an. Und da ist praktisch alles dabei. Früher waren das in den 90ern, weil wir da gestartet sind, waren das die Nazis in Nadelstreifen, die waren so. Heute sind die im Trachtenanzug und in ihren Reihenhäusern, weil sie eben auch ein Bild von Bürgerlichkeit hat. Und die Akzeptanz von Gewalt gegen Minoritäten, gegen Minderheiten, gegen Abweichung gehört mit dazu. Die Akzeptanz autoritärer Lösungen. Also mich hat es schon ziemlich beunruhigt, die Art und Weise, wie wir uns da an Sätze gewöhnt haben. Jetzt braucht es starke Führung in Krisenzeiten. Nee, da braucht es gute Lösungen. Bei der Frage, wie verstehen wir die Welt, braucht es keine starke Führung. Und da braucht es auch keine starke Führer oder Führerin, die uns sagt, was richtig ist. Ich komme ja zum Glück aus der Wissenschaftswelt, wo wir von der Kontroverse und von dem Hinterfragen und von der Kritik und von der Debatte eigentlich leben. Wir kommen zu neuen Erkenntnissen, indem wir uns so klug streiten. Und jetzt leben wir in einem Land, wo wir gucken, haben wir starke Führung, die das Land durchregulieren kann. Das ist jetzt gerade auch die Hoffnung, die jetzt schon wieder beginnt. Das, was ja die neue Rechte will, die Rückeroberung des Raumes, nicht nur der Straße, sondern des Raumes, der ideologischen Vorräume.
Und der Kulturräume und der Universitäten.
Und der Kulturräume, natürlich. Also dann können wir ja in autoritäre Regime mal gucken. Ungarn hat zuerst die Kulturräume besetzt.
Genau, und das ist ja das, was die neue Rechte in Deutschland offenbar auch will. Das benennen sie auch genau so wörtlich in ihrer Mitte-Studie, nämlich eine Kulturrevolution von rechts.
Ja.
Der Begriff lehnt sich natürlich an den Begriff der konservativen Revolution, die in den 1920er Jahren gefordert wurde von allen Bürgerlichen, die rechts standen, die dem Nationalsozialismus nahestanden, die ihn dann unterstützt haben. Ja. Jetzt heißt das Kulturrevolution von rechts und gefordert wird ja da unter anderem ein Caspar-David-Friedrich-Preis für deutsche Malerei. Caspar David Friedrich war der Heroe Nationalsozialisten in der deutschen Malerei, wegen der Romantik natürlich. Und es kommt die nationale Nostalgie zum Ausdruck, die Sie vorhin benannt haben. Aber es ist auch ein gar nicht besonders subtiles, sondern sehr deutliches Instrument, um wieder abzugrenzen. Das sind wir mit der deutschen Malerei und das sind die anderen, die sind woke vielleicht oder international.
Ja, die muss man diskreditieren. Ja, ja, genau. Natürlich, genau das möchte man. Man möchte auch die Bildung besetzen. Man möchte auch die Geschlechterverhältnisse neu ordnen. Also zurück zu den alten Geschlechterverhältnissen. Auch das gehört ja mit dazu. Wir haben immer so darauf gehofft, dass es dann doch nicht so ist, aber die doch sehr einflussreiche identitäre Bewegung, die ja in den 90ern sich aufbaut, in den 2000ern dann so die neue Jugendbewegung, die jungen Intellektuellen, die saßen ja in den Universitäten. Die kommen aus den Universitäten und die haben ein intellektuelles Programm, die haben ein Kultur- und Bildungsprogramm, die haben eben ein Menschenbild. Es gibt ein Volksbild und es gibt ein Menschenbild. Und dann gibt es ein Kulturbild. Und die verstehen Kulturnation als eine Nation eines bestimmten homogenen Volkes. Und das wird aufgegriffen und das landet dann in den Parteiprogrammen. Sehr früh stand immer im Parteiprogramm der AfD. Wir müssen uns erinnern an die große Geschichte, an die große deutsche Geschichte, die Erfolgsgeschichten und an die Rückbesinnung, das Land der Dichter und Denker. Aber das reicht eigentlich so als eine Blase. Das romantische Bild der nationalen Einheit bleibt hohl und soll ja auch hohl bleiben. Und das ist dann anschlussfähig. Das wird immer wieder Normalisierung runtergebracht, indem dann immer wieder gesagt wird, seht ihr mal, und die wollen euch das deutsche Schnitzel nehmen und die wollen euch die Thüringer Bratwurst nehmen und all das. Also das wird schon so runtergebracht, dass Menschen, die jetzt irgendwie da auch nicht mitkommen und in diesen intellektuellen Zirkeln auch gar nicht drin sind und da auch gar nicht rein sollen, dann immer so Happen bekommen, mit dem sie dann das Ganze verständlich machen können.
Und wie kann man dieser Normalisierung, die auch im Kulturbetrieb angestrebt wird von der neuen Rechten, ganz offenbar, also dass man so nationale Themen setzt oder den Caspar-David-Friedrich-Preis für deutsche Malerei installiert, was können Kulturinstitutionen dem entgegensetzen?
Also das eine mal gucken, wo es tatsächlich dann in die Strukturen hineinkommt. wo es strukturell wird. Strukturell wird es dann, wenn solche rechten Positionen über Beiratsinstitutionen, Sitze vertreten werden.
Das ist ja auch Beirat in einem Museum zum Beispiel.
Ja, oder? Natürlich. Und natürlich werden in den Schulen Sprecherposten, Elternsprecher und in den Sportvereinen, also diese Normalisierung im Alltag, die Übernahme von verantwortlichen Posten, da sind sie ganz offen. Hausaufgabenhilfe, Fahrschulen, also an die Orte, wo man solche Institutionen übernehmen kann. Und im Kulturbetrieb, der ist hochgradig attraktiv. Genau da Verantwortung zu übernehmen, in die Strukturen hineinzukommen, die Sitze zu übernehmen, verantwortliche Positionen zu übernehmen, Ausschüsse zu übernehmen. Das Zweite ist, was ja Kultur machen kann, ist, und deswegen wird die Kultur gefördert, indem sie dann eben hinter den Spiegel gucken kann. Und das tut wahrscheinlich in Zeiten Not, also in Zeiten, in denen wir merken, das gibt eine nationale Nostalgie, ein Romantisieren der Vergangenheit, können ja Kulturräume geschaffen werden, genau das zu hinterfragen. Das ist die Möglichkeit, die es da gibt.
Der Konfliktforscher Andreas Zick war das, Professor an der Uni Bielefeld und Leiter der alle zwei Jahre durchgeführten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung.
NDR Kultur.